Weihnachten war nicht zu denken. In den Straßen waren viele Tannenbäume aufgestellt, die mit Lichtern und Kugeln geschmückt waren. Die Geschäfte hell erleuchtet und mit Weihnachtsmännern und Krippen ausstaffiert. Von überall her erklangen Weihnachtslieder und es duftete nach Lebkuchen und Mandelgebäck. Viele Menschen waren noch unterwegs, um ihre letzten Einkäufe zu tätigen. Es war so wie jedes Jahr zu Weihnachten. Vor einem großen Kaufhaus saß ein etwa 50-jähriger Mann auf einem Stück Pappe mit einem kleinen Becher vor sich. Er hatte ein offenes Gesicht mit traurigen Augen. Bekleidet war er mit einem abgewetzten grünen Lodenmantel und einer dunkelbraunen Korthose. Auch die schwarzen Halbschuhe waren schon ziemlich abgelaufen. Und immer wenn etwas Geld in seinen Becher fiel, dann hörte man von ihm ein freundliches "Vergelt's Gott und frohe Weihnachten". Aber es waren nicht allzu viele, die ihm etwas in seinen Becher gaben. Es waren oft die Menschen, die selber nicht allzu viel hatten. Andere betitelten ihn als Schmarotzer und Penner, der nur zu faul zum Arbeiten wäre. Das aber war sein Alltag und es berührte ihn kaum. Und wie jedes Jahr um diese Zeit wurde ihm besonders schwer ums Herz. Dann kamen die Erinnerungen von vor 20 Jahren, dem 23. Dezember wieder, als das Schicksal so grausam in sein Leben eingegriffen hatte. Gerhard war seit 3 Jahren glücklich mit Isabel Vandenberg verheiratet. Sie waren stolze Eltern einer süßen kleinen Tochter, die Julia hieß. Nur ein kleiner Wehmutstropfen trübte ihr junges Familienglück. Und dieser Wermutstropfen waren seine Schwiegereltern. Die Vandenbergs waren eine sehr wohlhabende und angesehene Familie in der Stadt und hätten es gerne gesehen, wenn ihre einzige Tochter dementsprechend auch geheiratet hätte. Einen Juristen, einen Architekten oder einen Mediziner, ja, das hätte gepasst. Aber was macht ihr einziges Kind? Sie verliebt sich in einen einfachen kleinen Fuhrunternehmer mit nur einem einzigen Fahrer. Aber Isabel wusste schon immer, sich durchzusetzen und sie übernahm nach ihrem BWL-Studium den innerbetrieblichen Teil Steuern, Logistik und Termine der kleinen Firma. Und es lief alles soweit ganz gut. Gerhard besorgte die Aufträge und Isabel wickelte alles andere ab. Die kleine Firma boomte und man überlegte schon, einen weiteren LKW zu kaufen. Dann kam aber jener verhängnisvolle Nachmittag des 23. Dezember. Gerhard, Isabel und Julia waren auf dem Weg zu ihren Eltern, den Vandenbergs, als es geschah. In einer unübersichtlichen Kurve wurden sie von einem rücksichtslosen Autofahrer derart geschnitten, dass Gerhard ausweichen und ins feuchte Gras geriet, mit dem Auto und gegen einen Baum prallte. Isabel war sofort tot. Gerhard wurde schwer verletzt, und Julia nur ganz leicht. Was danach geschah, war für Gerhard die Hölle auf Erden. Er konnte noch nicht einmal an der Beerdigung seiner geliebten Frau teilnehmen. Ein halbes Jahr lang lag er auf der Intensivstation ohne jeglichen Kontakt zu seiner Tochter und den Schwiegereltern. Die Vandenbergs gaben ihm die Schuld am Tod ihrer Tochter und dafür hassten sie ihn. Sie bekamen ein vorsorgliches Sorgerecht für seine Julia und zogen ins Ausland mit ihr. Niemand konnte ihm sagen, wo sie waren. Seine Firma musste Konkurs anmelden und das Geld von der Versicherung reichte gerade mal für seinen Krankenhausaufenthalt. Ihm blieb nur noch die Straße und auf die Suche nach seiner Tochter. Um sie nicht zu vergessen, schrieb er an jedem ihrer Geburtstage einen Brief und bewahrte sie sorgfältig auf. Auch das einzige Bild von Julia und Isabel, welches ihm noch geblieben war, hütete er wie einen besonderen Schatz. Sein weiteres Leben bestand nun aus Betteln, Obdachlosenasyl und Garküchen einzelner Sozialstationen. Hier durfte man sich waschen und bekam auch schon mal gebrauchte Kleidung. Nur der Gedanke an seine Tochter hielt ihn noch am Leben. So saß also Gerhard mit seinem Schmerz vor dem Kaufhaus, als ihm ein kleines Mädchen sich näherte. »Guten Tag«, sagte sie zu ihm. »Bist du ein Bettler?« Gerhard schaute auf und sagte, »Eigentlich schon.« »Frierst du nicht?« »Ein wenig, aber man kann es aushalten.« »Hast du kein Zuhause?« »Leider nein«, antwortete Gerhard. Da näherte sich ein junges Paar den beiden und die Mutter rief, »Luise, belästige den Herrn doch nicht!« »Das tut sie nicht«, sagte Gerhard und zu Luise gewandt, »du hast aber einen schönen Namen.« Da fragte Luise weiter, »hast du auch keine Frau und keine Kinder?« Da sagte der Vater, »das geht aber jetzt zu weit, Luise«, und wandte sich zu Gerhard, »entschuldigen Sie unsere neugierige Tochter.« »Das geht schon in Ordnung«, sagte Gerhard und wandte sich wieder Luise zu. »Meine Frau habe ich vor vielen Jahren verloren. Und dann habe ich auch noch eine Tochter. Allerdings weiß ich nicht, wo sie ist.« »Ja, ist denn deine Frau gestorben?« »Ja«, sagte Gerhard. Es war diese Stimme, die das Herz der jungen Frau erreichte. Während Luise weiter darauf losplapperte, zog sie ihren Mann etwas zur Seite und fragte leise, »Du Schatz, sollen wir zu Weihnachten nicht mal etwas ganz Unkonventionelles machen?« »Ja, und was meinst du?« »Schau mal, deine Eltern sind im Skiurlaub. Meine Großeltern sind vor 2 Jahren gestorben. Von meiner Mutter weiß ich nur, dass sie, als ich noch klein war, auch gestorben ist. Und einen Vater habe ich nie gekannt.« Mein Opa war ja so wie ein Vater zu mir. Weihnachten sind wir mit Luise also ganz alleine. Ja, das weiß ich, antwortete er. Und woran denkst du? Lass uns doch diesen Mann an Heiligabend zum Essen einladen. Was hältst du davon? Luise versteht sich ja schon ganz gut mit ihm. Ich weiß nicht, sagte er. Einen Landstreicher zum Essen einladen? Typisch meine Frau. Immer ein gutes Herz und großzügig sein. Ach bitte, Schatz, uns geht es doch so sehr gut. Wir haben schon so viel Glück in unserem Leben gehabt. Da können wir doch ein kleines bisschen davon diesem armen Menschen abgeben. Schau in seine traurigen Augen. Er ist bestimmt kein schlechter Mensch. Ach, du bist einfach wunderbar. Wie könnte ich dir etwas abschlagen, mein Schatz? Komm, wir fragen ihn. Sie gingen wieder näher zu Luise und Gerhard. Martin, so hieß der junge Vater, sprach ihn an. Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie etwas fragen? Ja, gern, antwortete Gerhard. Haben Sie morgen Nachmittag schon etwas vor? Nein, nichts Besonderes. Ja, dann würden meine Frau und ich Sie gerne zum Essen einladen. Ach bitte, veralbern Sie mich nicht, auch wenn ich hier arm bin. Nein, das läge mir fern, meine Frau und ich, wir würden uns sehr freuen. Und ich glaube, unsere Tochter auch. Nicht wahr, Luise? Au ja, sagte diese. Dann hätten wir doch einen Weihnachtsgast und das ist doch schöner als ohne. Und zu Gerhard gewandt, ach bitte, sag doch ja. Sehen Sie, sagte Martin, jetzt sind Sie von allen eingeladen und können es nicht mehr ablehnen. Hier haben Sie meine Karte mit unserer Adresse. Wir freuen uns. Mit einem Kratzen im Hals, fragte Gerhard, und wann wäre es Ihnen denn recht? Och, wenn es Ihnen passt, kommen Sie doch so um 14 Uhr. Sie können mir ja beim Baum aufstellen helfen. Ich danke Ihnen und ich werde auch pünktlich da sein, sagte Gerhard. Dabei wurden seine Augen feucht und ein paar Tränen liefen in seinem vergrämten Gesicht herunter. Du brauchst doch nicht zu weinen, sagte Luise. Es gibt bestimmt etwas Leckeres zu essen. Ach, weißt du, ich freue mich doch nur. Ach so. Dann verabschiedeten sich die drei und Martin legte noch unauffällig einen Geldschein in den Becher. Gerhard war fassungslos. Hatte er das alles nur geträumt oder war das Wirklichkeit? Aber dann sah er die Visitenkarte in seiner Hand und ihm wurde alles klar. Auf einmal hatte es Gerhard sehr eilig, denn es war ja noch viel zu tun. Zuerst ging er zur Sozialstation, um sich Schwester Hilde anzuvertrauen. Diese freute sich mit ihm und half ihm, damit er sich dort auch anständig sehen lassen konnte. Aus der Kleiderkammer wurde das Beste herausgesucht, was sie zu bieten hatte. Dann machte er sich auf den Weg, um noch ein paar Sachen für den morgigen Tag einzukaufen. Dank des Scheines von Martin konnte er sich das jetzt leisten. Eine Schachtel Pralinen für Schwester Hilde, eine Clownpuppe für Luise, Blumen für die Mutter und eine Flasche Wein für Martin. Dann ging es zurück zur Station. Am Abend gab es eine warme Suppe und belegte Brötchen. Im Gemeinschaftssaal wurde das im Fernsehen zum x-ten Mal das Wunder von Manhattan gezeigt. Und Gerhard suchte sich alsbald seinen Schlafplatz, aber er war so aufgeregt, dass es lange dauerte, bis er eingeschlafen war. Am anderen Morgen war wie immer um 8 Uhr allgemeines Aufstehen. Einfaches Frühstück, Tee, Kaffee, belegte Brötchen, Apfel oder eine Banane. Anschließend half Gerhard Schwester Hilde beim Aufräumen und der Saal musste ja auch noch für die Weihnachtsfeier am Abend geschmückt werden. Und es gab dann noch auch die Spenden aus der Bevölkerung, die mussten noch eingetütet werden. Für jeden Schlafgast der Station war eine Weihnachtstüte vorgesehen, in der sich viele nützliche Sachen für einen Obdachlosen befanden. So verging der Vormittag wie im Flug. Und schon bald war es 13 Uhr. »Nun musst du dich aber langsam auf den Weg machen«, sagte Schwester Hilde. »Ja, ich weiß.« Er kramte in seinen Sachen und übergab ihr die Pralinen. Schwester Hilde freute sich sehr und sie drückte ihn herzlich. Dann musste Gerhard los. Pünktlich um 14 Uhr stand er vor dem Haus der Krügers, so wie es auf der Visitenkarte stand. Kaum hatte er die Klingel betätigt, öffnete sich die Haustür und Martin bat ihn herein. Im Flur warteten schon die Mutter und Luise. »Dies ist meine Frau Julchen und Luise kenne sie ja schon.« »Ich heiße Gerhard Blumenbach.« Und er überreichte der Dame des Hauses den mitgebrachten Blumenstrauß. Bei der Nennung seines Namens zuckte er sie leicht zusammen. »Die schönen Blumen«, sagte sie, »das wäre aber nicht nötig gewesen, Herr Blumenbach.« »Ach, sagen Sie doch einfach Gerhard zu mir. So nennen mich alle, die mich kennen.« »In Ordnung«, sagte Martin, »unsere Namen kennen Sie ja jetzt auch.« »Ich hoffe, Sie mögen ihn«, sagte Gerhard und gab Martin die Flasche Wein. »Vielen Dank.« Luise schaute Gerhard so fragend an, dass die drei Erwachsenen schmunzeln mussten. Gerhard tat, als müsste er überlegen und sagte, »Ach ja, für Luise habe ich ja auch doch etwas mitgebracht« und zog die eingepackte Puppe unter seinem Mantel hervor und wollte sie Luise geben. Da nahm Julia das Päckchen. »Bescherung ist erst heute Abend.« »Na gut«, sagte Luise und ging wieder zum Spielen. »Vielen Dank, aber eigentlich hatten wir vorgehabt, Sie zu beschenken.« »Martin, seit dem Tode meiner Frau ist Ihre Einladung das schönste Geschenk, das ich in all den Jahren bekommen habe. Sie haben meinem alten Mann damit sehr glücklich gemacht.«
»Na ja, so alt sind Sie doch auch nicht.«
59 Jahre, und der Straßenstress, der lässt einen ja auch schneller altern.« »Ach gut, gehen wir in die Garage und kümmern uns um den Weihnachtsbaum.« In der Garage musterte Gerhard den Baum. »Der sieht aber gut aus. Da braucht man ja kaum etwas abzuschneiden.« Martin kam mit einer kleinen Handsäge, einem Beil und dem Christbaumständer. Eine Viertelstunde später stand der schöne Baum im Ständer. »Ich glaube, er sieht nicht schlecht aus«, sagte Martin. »Ja, besser geht nicht«, antwortete Gerhard. Martin ging zu einem Wandschrank, holte zwei Gläser und eine Flasche Weinbrand hervor. »Einen sollten wir aber auf das gelungene Werk trinken.« »Da sage ich nicht nein.« Sie prosteten sich zu und fanden sich auf Anhieb sympathisch. »Sagen Sie mal, Martin, mir ist vorhin aufgefallen, dass Ihre Frau bei der Nennung meines Namens leicht zusammenzuckte.« Na, das ist doch verständlich. Vor unserer Heirat hieß sie ja auch Blumenbach.
Hm, so ein Zufall, murmelte Gerd. Und wo haben Sie sich kennengelernt?
Nur beim Studium, Universität Bremen. Sie lebte bei ihren Großeltern, den Vandenbergs, ganz konservative Leute.
Gerhard, was ist mit Ihnen?
Gerhard war kreidebleich im Gesicht und sein Atem ging sehr schwer.
Das ist nicht möglich, das ist nicht möglich, stammelte er und rang verzweifelt nach Luft. Das gibt es doch nicht.
Gerhard, soll ich einen Arzt holen?
Nein, nein, einen Augenblick bitte. Langsam bekam er seine Fassung wieder.
Martin, bitte eine Frage noch. Wann hat Ihre Frau Geburtstag?
Am 10. Januar, vor 25 Jahren, wurde Julia in Koblenz geboren.
Sie ist es, Martin, sie ist es, stammelte Gerhard, schlug die Hände vors Gesicht und sein Körper wurde von Weinkrämpfen geschüttelt.
Gerhard, was ist los? Wer ist wer und beruhigen Sie sich doch bitte.
Er fasste ihn bei den Schultern und
Gerhard wurde langsam ruhiger.
Martin, es ist alles wunderbar. Nie, nie, nie ging es mir besser als jetzt.
Ja, und warum dann die Tränen?
Ich erkläre es Ihnen. Und Gerhard erzählte Martin seine Geschichte. Danach herrschte langes Schweigen zwischen den beiden Männern.
Das heißt ja, Sie sind, du bist mein Schwiegervater.
Ja, Martin.
Und was machen wir jetzt?
Naja, vielleicht sollte ich doch besser wieder gehen. Ich möchte mich nicht aufdrängen und auch keine Aufregung in deine Familie bringen.
Bist du verrückt? Was glaubst du wohl, wie lange wir schon nach dir suchen?
Deine Tochter hofft immer noch, eines Tages ihren Vater zu finden. Sie hat dich nie aufgegeben.
Ja, und was nun?
Oh, jetzt werden wir Ruhe bewahren und erst mal den Baum schmücken. Nach der Bescherung heute Abend verschwinde ich mit Luise im Kinderzimmer und lass dich mit deiner Tochter allein.
Und du meinst, das geht einfach? So einfach?
Nur Mut, du schaffst das schon. Gib ihr doch einfach deine Briefe, von denen du mir erzählt hast. Und ich denke, dass wir danach ein wunderschönes Weihnachtsfest miteinander feiern können, Schwiegerpapa.
Luise wird sich auf jeden Fall über einen zweiten Opa freuen.
Und genau so wurde es gemacht. Nach der Kirche, dem Abendessen und der Bescherung, für Gerhard gab es einen warmen Wintermantel, nahm Martin Luise an die Hand und verschwand mit ihr im Kinderzimmer. Auf die verständnislosen Blicke seiner Frau sagte Martin, Schatz, Gerhard hat noch etwas Besonderes für dich. Lass dich überraschen.
Nun war also Julia mächtig neugierig, was für ein besonderes Geschenk sollte ihr ein armer Obdachlos denn geben können.
Gerhard stand auf und überreichte Julia die Briefe, welche er in all den Jahren an sie geschrieben hatte. Julia schnürte das Bündel auf und las ihren Namen.
Das sind ja Briefe, die an mich gerichtet sind, Gerhard. Woher haben Sie die?
Mach sie auf und lies. Und Julia begann zu lesen. Schon nach den ersten Zeilen füllten sich ihre Augen mit Tränen und ihre Lippen bebten und sie schaute Gerhard fragend an. Gerhard griff in seine Jackentasche und holte das abgegriffene Foto von Isabel und Julia hervor.
Das hier ist ein Bild von meiner Frau, deiner Mutter, Julia.
Julia wurde blass. Ihr stockte der Atem. Aber dann brach es aus ihr heraus. Papa! Schrie sie. Und dann lagen sich zwei Menschen in den Armen und Tränen puren Glücks liefen über beide Gesichter. An diesem Abend war in dieser Stadt das schönste Weihnachtsfest mit Sicherheit bei den Krügers.
Ja, der 23.12. ist immer ein ganz besonderer Tag. Es sei denn, es ist Sonntag und man kann nichts mehr einkaufen, aber ansonsten ist das nochmal der Tag, wo alles geregelt wird, wo man alles einkaufen muss, was man vergessen hat und alle Dinge, die noch irgendwie für den Gabentisch notwendig sind oder für das Schmücken des Baumes. Bei uns zu Hause war es auch immer so, also ich meine nicht bei uns jetzt zu Hause, sondern früher zu Hause, der Tag, wo der Baum geschmückt wurde und wo Axt und Säge und wir sind gegangen und haben uns einen Baum gekauft und all diese Dinge, so wie man halt Weihnachten feiert, der 23., das ist der Tag vor Heiligabend, vor Weihnachten, da wird alles nochmal richtig durchgeputzt und dann mit Tannennadeln wieder übergestreut. Es ist schon ein ganz besonderer Tag. Ich kann mich daran erinnern, dass bei uns der Vater so aufgeregt war, dass es immer Ärger gab. Es musste ja alles perfekt sein und weil wir als zwei Söhne nicht perfekt waren, war es immer so, wie es halt war. 23. Der 23.12. Tag vor Heiligabend, immer was Besonderes, die Vorfreude der Kinder, auch bei uns damals. Wir durften ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr in das Wohnzimmer rein. So war es halt, so ist es. Heiligabend, der Tag vor Heiligabend, das gehört zu uns. Und die Eltern in der Vorbereitung, sie haben viel zu tun, die letzten Einkäufe, all diese Dinge, Weihnachten muss alles perfekt sein. Und dann so eine Geschichte. Eine Geschichte, wo es nicht perfekt gelaufen ist, absolut nicht perfekt. Weihnachten, das Fest der Familie, wir bereiten uns als Familien vor, der Gemütlichkeit, der Geborgenheit, der Gemeinschaft und dann so eine Geschichte. Zu Weihnachten sitzen Menschen draußen, frieren, betteln, das ist Realität. Das ist natürlich eine gefundene Geschichte, sicherlich. Und doch steckt ja doch in so einer Geschichte so viel Wahrheit drin, weil wir wissen, ja, so ist es. Genauso passiert es unter uns. Wir sind in großer Gemütlichkeit und im Warmen und es sind Leute draußen. Das ist Realität, eine ergreifende Geschichte. Eine ergreifende Geschichte, bewegend. Nach mehreren harten Schicksalsschlägen findet der Vater seine Tochter endlich wieder und gewinnt nicht nur eine Tochter, sondern eine komplette neue, junge Familie dazu. Alles hatte er verloren, er hat alles dazu gewonnen. Natürlich ein Märchen, zu schön, um wahr zu sein. Möglicherweise zu schön, um wahr zu sein. Und doch, es steckt so viel Wahrheit, so viel Realität drin, dass wir spüren und merken, so weit von unserer Realität, von unserem Alltag ist das gar nicht weg. Es sitzen Menschen draußen und betteln, erwarten etwas. Was erwartet man in so einer Situation? Es kann ganz schnell geschehen, dass uns sowas passiert, dass wir herausgerissen werden aus unserer Gemütlichkeit, aus unserer Geborgenheit, aus unserem normalen Alltag. Das kann schnell passieren, so eine Lebenskrise. Daher ist es schon wichtig, Menschen nicht nur nach dem äußeren Augenschein zu beurteilen und anzuschauen, schon auch mal den zweiten, den dritten Blick zu riskieren, hinter irgendeine Fassade, auch wenn sie nicht so schön ist. Wenn Träume zerbrechen, das geht schnell, Hoffnungen und Pläne sich in Luft auflösen, Krankheit, Unfall, Insolvenz, Entlassung, Trennung, Scheidung, all solche Sachen können passieren. In der Gemeinde in Düsseldorf ist das einem jungen Familienvater passiert. Es war nur die Geschäftsumstellung auf digital damals, als es die ersten Computer, nein, sicherlich nicht, aber es war die Geschäftsumstellung auf digital. Man hat sonst immer die Rechnung handschriftlich gemacht, auf Schreibmaschine unterschrieben, hingeschickt. Jetzt ging es um die digitale Umstellung. Das Programm hatte seine Fehler. Man konnte keine Rechnung mehr ausstellen. Man hat versucht, dann auf beiden Spuren zu fahren. Auf der einen Seite handschriftlich irgendwelche Rechnungen zu schreiben, dann wurden an manche Kunden doppelte Rechnungen verschickt, an manche Kunden nicht mehr geschickt. Es verliert eine Firma ihr Renommee, wenn sowas passiert. Die Firma ging pleite, musste verkauft werden. Es war nur die Geschäftsumstellung auf digital. Das Programm eines Studienkollegen war fehlerhaft. Mehr war nicht. Die Firma ging gut, man boomte, man konnte, das Lager wurde ausgeweitet, es musste vergrößert werden und der junge Geschäftsführer hatte den Eindruck, Das wäre doch der richtige Moment, um alles umzustellen. Nicht nur das Lager, sondern auch die ganze digitale Rechnungslegung. Es waren ein paar Fehler eines Studienkollegen. Mehr braucht es dann nicht. Die Pleite, eine ehemals gut laufende Firma, ein Familienunternehmen. Der Vater hatte kurz vorher, ein, zwei Jahre vorher, seinem Sohn diese Firma übertragen. Und das war nun eine der ersten Entscheidungen, die der Sohn in seiner Weisheit getan hat. Das geht ganz schnell. Geschäftswelt ist brutal. Es musste an den Konkurrenten auch noch verkauft werden. Aber wenigstens der kaufte diese Firma, die jetzt in Scherben lag. Das geht schnell. Das kann einen schon aus der Bahn werfen. Das kann einen schon an sich zweifeln lassen. Vater und Sohn gehörten beide zur Gemeinde. Wir haben es mehr oder weniger miterlebt, was das heißt. Man kann sich sehr schnell vorstellen, da braucht es nicht viel, dass Vater oder Schwiegervater sagt, was hast du denn da gemacht? Ich habe dir alles anvertraut, du hast es in den Bach gesetzt oder gegen die Wand gefahren. Und man hat es ja, aber man hat das Programm ja auch nicht geschrieben, man hat dem Studienkollegen vertraut. Es geht schnell, ganz schnell. Ein paar falsche Entscheidungen und schon liegt das Ding im Bach. Hier ist es der Tod der Ehefrau am 23.12. vor 20 Jahren, Tochter Julia, 3 Jahre alt. Feindliche Schwiegereltern, Vorwürfe, langer Krankenhausaufenthalt, man kann sich nicht um die Firma kümmern, ist nur ein Mitarbeiter, der kann auch nicht alles machen, wenn er auf dem Bock seines LKWs sitzt. Natürlich, da geht das den Bach runter, was denn sonst? Da braucht man nicht viel Fantasie, um das wahrzunehmen, dass das nicht einmal, nicht mehrfach, sondern immer wieder auch geschieht in der Geschäftswelt. So sieht das aus. In so einer Situation sieht es so aus. Plötzlich wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Dinge, auf die man sich verlassen hatte, die gut gingen, die boomten, die vorangingen, waren plötzlich null und nichtig. Keiner fängt einen auf. Es geht mitten in die Insolvenz, ungewollt, unverschuldet und doch dann voller Schulden. Und dann bedarf es nur noch der Situation, dass irgendjemand dich dann für schuldig erklärt. Du hast das alles gemacht. Und dann kannst du deine Tochter nicht mehr sehen. Deine Frau ist tot, du bist ja nicht mal bei der Beerdigung gewesen, du hast unsere Tochter gar nicht lieb gehabt. Was kann da alles an Vorwürfen kommen? Natürlich. Und dann ist man draußen, außerhalb des Lebens, im freien Fall. Niemand fängt dich auf. Es sind deine Konkurrenten und es sind dann die Schwiegereltern, die von dir sowieso nichts gehalten haben. Und da wird ja, guck mal, guck dich an, was hast du schon gemacht? Schau dich doch an, hätten wir unsere Tochter mal noch stärker gewarnt. Man kann sich vorstellen, was da so alles passiert. Kein Raum mehr im Leben, man findet keinen Raum mehr in der Stadt und in der Geschäftswelt, bekommt keinen Fuß mehr auf die Erde. Kennen wir das nicht aus der Weihnachtsgeschichte auch? Ist das Jesus nicht auch so gegangen und seinen Eltern? Sie fanden keinen Raum in der Herberge. Man kann sich ausmalen, was es heißt, wenn man in seinem Leben keinen Raum mehr findet. Wenn doch alles so rosig ausgesehen hat, wenn es doch plötzlich eigentlich hätte vorangehen können, junge Familie, kleine Tochter. Es hätte alles gut gehen können und die Frau an meiner Seite hat gekämpft und wir haben es gegen die Schwiegereltern geschafft. Und dann eben doch nicht. Leben kann brutal sein. Kein Raum in der Herberge. Das hört sich in der Weihnachtsgeschichte immer so nett an. Sie fanden keinen Raum in der Herberge. Wenn man sich einmal überlegt, was es heißt, keinen Raum im Leben zu finden, das ist schon heftig. Das kann schon massiv sein. Und das kann schnell gehen. Der ist doch selber schuld. Ja, ganz unschuldig ist er nicht, natürlich. Wer ist schon ganz unschuldig an dem, was dann schiefläuft im eigenen Leben? Aber schuldig in dem Sinne ist er doch auch nicht. Und auch das, was in Düsseldorf gelaufen ist, ja, du hättest ihm nicht vertrauen müssen oder du hättest einen Vertrag machen müssen, wo du ihn und seine Firma, die ihm jetzt dieses Programm, dieses schadhafte Programm verkauft hat, die hättest du regresspflichtig machen sollen. Er hatte es vergessen im Vertrag einschreiben zu lassen. Hatte gedacht, naja, das klappt schon. Viele hat er auch gar nicht dran gedacht. Auch in der Gemeinde haben einige ihm Vorwürfe gemacht. Na, das hätte man doch, hättest du mich gefragt, ich hätte dir das gesagt. So macht man das doch nicht. Ganz unschuldig ist er doch auch nicht. Maria und Josef, auch sie werden rausgerissen. Sie mit ihrer zerbrechlichen Beziehung, es war ja gar nicht so fest, was da alles schon geschmiedet war. Sie wurden rausgerissen, wurden auf die Reise geschickt, in eine ungewohnte Umgebung hineinverfrachtet, in eine Situation und fanden dort keinen Raum. Es ist eine Geschichte, wo auch diese Beziehung hätte ganz schnell zerbrechen können. Weihnachtsgeschichte. Geborgenheit, Gemütlichkeit. Das, was wir aus der Weihnachtsgeschichte machen, ist eigentlich gar nicht da drin enthalten. Jesus ist sich nicht zu schade, auch das noch zu erleben und am Anfang seines Lebens so etwas zu erdulden. Gott ist sich nicht zu schade, seinen Sohn in so eine zerbrochene Situation hineinzusenden, zumal es ist ja auch eine zerbrochene Welt. Der Heiland kommt in eine unheile Umgebung. Der Gesegnete stirbt am Fluchholz. Ist das nicht grundsätzlich die Art, wie Gott seine Wege zusammenstrickt? Ist das nicht grundsätzlich seine Entscheidung, mit dieser Welt, mit uns als Menschen umzugehen? Jesus ist sich nicht zu schade, Gott ist sich nicht zu schade, Jesus diesen Weg zu schicken. Ich möchte mit uns die Weihnachtsgeschichte, diesen Aspekt der Weihnachtsgeschichte zu lesen. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten eintragen zu lassen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef aus Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David, denn er war ein Nachkomme Davids und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam nun für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Es sind offensichtlich noch mehr Leute draußen vor der Tür. Draußen werden nicht eingelassen. Nicht nur der eine, sondern auch mancher andere. Politiker und Herrscher entscheiden, Druck der Militärmacht der Römer zieht's durch. Es geht um Geld, es geht um Steuern, es geht um Wert des Landes, was sie erobert hatten. Es geht um die Menge der Menschen, die da wohnen, die Steuern zahlen könnten. Aber vor Ort sieht dann immer alles anders aus, was am grünen Tisch entschieden wird. Alles läuft chaotisch, unorganisiert. Es gibt keine Zelte, es gibt keine Feldbetten, es gibt kein Rotes Kreuz, es gibt keine Suppenküchen. Die Leute werden einfach durchs Land geschickt und es ist Chaos. Gott lässt das zu. Die Römer sind Besatzungsmacht, denen ist es egal. Dem jungen Paar hilft niemand, keinen Raum. Das ist der Grund, warum zu Weihnachten für uns als Christen immer das Wort Barmherzigkeit auch mitschwingt. Das kann doch nicht sein, dass auch unser Herr keinen Raum findet in dieser Welt. Wir müssten doch mindestens dafür sorgen, dass Raum entsteht. Lasst uns Menschen zu uns einladen. Offen sein für Menschen, die auch keinen Raum gefunden haben, bei denen im Leben auch manches chaotisch läuft. Das prägt die Christenheit, seitdem es diese Geschichte gibt. Bethlehem eine Besonderheit? Ist Geburtsort und Stammsitz eines der wichtigsten und größten Königshäuser Israels? König David ist da geboren, die Davididen, die Dynastie der Davididen kommt aus diesem Örtchen. David und seine Söhne, vor allem Salomo, hatten einige Frauen, hunderte Salomo und viele Kinder. Das heißt, die Folge, so klein und unbedeutend dieses Vorstadtnest Bethlehem auch sein mag, es hatte eben diese lange und wichtige Tradition und dafür und damit war für den Josef auch verbunden. In Bethlehem waren sie alle Verwandtschaft. Alle, die jetzt dort sich haben einschreiben lassen müssen und die da wohnten, waren Verwandte und keiner lässt ihnen rein. Das macht diese Geschichte noch einmal besonders scharf. Alles war Nachkommen von König David. Und keiner lässt ihn rein. Verwandte können schon manchmal so sein. Das gibt es schon mal. Immer mal wieder. Häufig. So selten ist das gar nicht. Eine erfundene Geschichte, die biblische sicherlich nicht. Aber die Geschichte von Gerhard, dass die Schwiegereltern über ihn so denken, wie sie denken, so erfunden ist es doch nicht. Das ist doch so unter uns. Das ist doch normal. Die biblische Geschichte redet ja auch davon. Auch das ist Realität. Keiner will sie haben draußen vor der Tür. Die Geschichte von Gerhard geht weiter. Die Sehnsucht des Vaters hält ihn am Leben. Ja, man kann in so einer Situation schon mal auf die Idee kommen, seinem Leben ein Ende zu setzen, wegzuwerfen, was da noch übrig ist. Was ist da schon übrig? Es ist doch nichts mehr. Alles kaputt gegangen. Meine Hoffnungen sind kaputt. Das Leben ist an mir vorbeigerauscht. Aber diese Sehnsucht nach seiner Tochter, ich möchte sie finden, irgendwo wird sie doch sein, hält ihn am Leben. Und sicherlich solche Leute wie Schwester Hilda, auch das ist natürlich erfundene Geschichte und auf der anderen Seite ist Aufwind auch nicht erfunden. Es gibt Aufwind in unserer Gemeinde und es gibt genügend Biografien, die so oder so ähnlich auch in unseren Räumen sich abspielen. Menschen, die zu Weihnachten eingeladen sind, zur Weihnachtsfeier von Aufwind. Und wenn man sich dann neben sie setzt und mal fragt, oder nicht nur zu Weihnachten sich neben sie setzt, es ist gut, Menschen zu haben, denen man sich anvertrauen kann. Und auf der anderen Seite es ist gut, selber so ein Mensch zu sein, dem man sich anvertrauen kann, dass sich jemand dir anvertrauen kann, dass du dich mal runterbeugst zu so einem Bettler und ihn mal fragst und nicht nur ein Stück Geld hineinfallen lässt, sondern mal fragst, wie geht es dir, woher kommst du eigentlich, wie heißt du eigentlich? Ist es nicht auch ein wichtiger Aspekt zum Thema Weihnachten, da ein offenes Herz zu haben und zu behalten? Der ist doch selber schuld. Guck ihn dir doch an, so wie er aussieht. Solche Leute sind immer selber schuld. Sehnsucht des Vaters. Barmherzigkeit, spätestens zu Weihnachten ein echtes Thema. Unseren Heiland und seine Eltern wollte auch niemand aufnehmen. Das muss sich ändern. Es ist gut, wenn sich das ändert. Veränderung, wann geschieht Veränderung? Veränderung geschieht auch an der Stelle, wenn du anders handelst, als du normalerweise handelst und handeln würdest. Normalerweise geht man in der Weihnachtshektik an solchen vorbei. Und sie kommen ja zu Hunderten. Aus Rumänien werden sie mit Bussen angekarrt, um dann hier zu betteln. Natürlich gibt es alles. Veränderung geschieht sicherlich auch an erster Stelle bei Gerhard selber. Er hält einen kleinen Becher hin. Das ist ja symptomatisch für unsere Erwartungen, die wir manchmal haben. Gott einen kleinen Becher hinzuhalten. Was soll Gott da Großes reintun? Was sind meine Erwartungen, wenn ich in den Gottesdienst gehe, wenn ich von Gott etwas erwarte und ihm einen kleinen Becher hinhalte? Was soll Gott da Großes reintun? Wird er da Großes reintun? Sind die Erwartungen dann zu klein? Großes? Veränderungen sind sicherlich auch, wenn man dann Gott darum bittet, Herr, du weißt, wo meine Tochter ist, dass man Gott solche Situationen anvertraut. Herr, ich bitte dich, dass du handelst. Ja, irgendjemand hat natürlich auch die heilige Familie aufgenommen. Da drüben in dem Schuppen könnt ihr noch übernachten, da ist noch Platz. Möglicherweise waren es auch irgendwelche Höhlen, nicht auf den Hirtenfeldern Bethlehem an der Seite, so ein bisschen an den Bergen oder an den Hügeln, kann man ja nur sagen, sind solche Höhlen, in die dann die Hirten auch hineingegangen sind. Und wahlweise wird einem dieses oder jenes als Stall zu Bethlehem angeboten. Aber es gibt eben diese Höhlen und es gibt eben diese Ställe und all das ist da vorhanden. Anders handeln, indem man diesen Mann anspricht, ihm einmal zuhört. Die Unbekümmertheit der kleinen Tochter, Luise, ihre Neugier, Zutraulichkeit. Dass man selber einmal das Gespräch sucht, wenigstens einmal zu Weihnachten. Was soll ich denn mit solchen Leuten reden? Ja, überleg mal, was könnte man mit so jemandem reden? Vielleicht ihm tatsächlich ein Stück zu essen anbieten. Vielleicht ist Geld nicht immer das Richtige. Wir haben uns das zur Aufgabe oder nicht zur Aufgabe gemacht, aber zum Prinzip gemacht, nicht nur Geld geben, sondern wenn jemand wirklich Hunger hat, mit ihm zum nächsten Dönerladen oder was auch immer zu gehen und dann mal etwas zu essen zu geben. Und dann merkst du schon, ob jemand dich nur anmacht oder nur Geld haben will oder ob er wirklich Hunger hat. Da entscheidet sich schon, links oder rechts. Nein, was essen möchte ich jetzt nicht. Okay, dann kriegst du nichts. Aber wie oft haben wir schon Leute gehabt, die gesagt haben, ja, ich habe richtig Hunger, ich habe seit 2, 3 Tagen nichts gegessen. Sich jemanden zuwenden und sagen, gut, dann bezahle ich dir auch noch den zweiten. Ist dich richtig satt? Natürlich ist ein langer Weg, bis man so eine Einladung wie in dieser Geschichte ausspricht, beziehungsweise auch aussprechen sollte. Das muss man sich schon gut überlegen. Ja, das sollte man sich auch gut überlegen. Da muss man vielleicht Ehrlichkeit auch spüren, da muss Vertrauen sich entwickeln, da muss man die persönliche Betroffenheit hören und wahrnehmen, gerade auch bei der Geschichte, die dann erzählt wird. Manche Geschichten sind ja so wunderschön und so blumig. Ja, manchmal denkt man, es ist ein wunderschönes Märchen. Wer weiß, was davon stimmt. Und beide Seiten gehören dazu. Nicht jedem Bettler gleich misstrauisch gegenüber sein. Aber natürlich auch gehört die andere Seite dazu. Das heißt, nicht bei jeder Gelegenheit die Kaffeekasse des Kirchencafés plündern. Oder im Seniorenkreis, wenn wir uns am Mittwoch im Seniorenkreis treffen, alle Taschen des Seniorenkreises durchzuwühlen. Oder jetzt der Generator von Aufwind ist ausgebaut worden, mitgenommen worden, ist weg. Das schafft nicht unbedingt Vertrauen auf der einen und auf der anderen Seite. Bettler gegenüber misstrauisch zu sein, ist eine Sache, aber bei jeder Gelegenheit gleich lange Finger zu machen, schafft auch nicht viel Vertrauen, natürlich. Das ist eine beiderseitige Geschichte. Veränderungen geschehen, wenn man dann dieses Wagnis einmal eingeht. Und wenn man sich dann mal anschaut, welche Biografien alle eine Biegung genommen haben, in dem Moment, wo sich jemand mal hingesetzt hat oder jemanden miteinander gesprochen hat. Rocky in Hamburg. Ich weiß nicht, wer von euch noch den Rocky, den Irokesen kennt. Gibt es ja auch dieses nette Buch von Ackermann. Wir haben ihn gesehen auf dem Kirchentag in Hamburg 85, von oben bis unten tätowiert, eine lebende Litfaßsäule. Wahnsinn, wie der Mann aussah. Seine Biografie hat sich ja dann bekehrt, 85 in der Gemeinde Hamburg-Ottensen. Einer unserer Gemeinden hat sich bekehrt durch Taufen lassen. Der Anfangssatz war, ein junger Mensch, damals aus dem Jesus-Center, hat ihn angesprochen, hat gesagt, Mann, wie du aussiehst, wie verletzt muss deine Seele sein, wenn man so aussieht. Und das hat in Rocky, Gerhard heißt er ja auch, ich glaube Gerhard heißt er, ne? Hat in seinem Herzen explodiert. Ja, das stimmt, meine Seele ist verletzt. Und dann kam die Geschichte, er hat sich dann ins Jesus-Center, 6 Stunden haben sie miteinander geredet, der Hans und der Gerhard. Und er hat sich nachher bekehrt und er hat sich taufen lassen. So einen tätowierten Menschen kriegst du ja gar nicht in ein weißes Taufkleid. da scheinen ja alle Tätowierungen durch. Und eine normale Gemeinde unserer Benennung, wenn so jemand sich taufen lässt. Und aus dieser Erweckung in Hamburg, damals auch unter den Rockern in Wilhelmsburg, ist ja diese Geschichte, dass dann einer der bekehrten Rocker dann sich ein Lied wünschen durfte, hoch soll er leben. Das war ein Anbetungslied, was er kannte, in ganz anderem Zusammenhang, aber das wurde dann gesungen. Rocky hat sich bekehrt, weil jemand mit ihm gesprochen hat, nicht Angst hatte vor diesem Rocker, der finster aussah. Finster bis zum geht nicht mehr. Mann, was muss deine Seele verletzt sein, dass du so aussiehst? Und der Mann wurde weich wie Butter. Eine Biografie, er hat ja mit Udo Lindenberg zusammen gesungen und so weiter. Und Udo hat ihn besucht im Krankenhaus, als er Krebs hatte, dann nachher und so weiter und so weiter. Aber diese Biografie wurde gebogen, wurde verändert in eine andere Richtung, wo ein Christ sich nicht geekelt abgewandt hat von ihm, sondern auf ihn zugegangen ist und dann mit ihm in die Teestube vom Jesus-Center gegangen ist. Schanzenviertel. Veränderung. Wie passiert Veränderung? Veränderung geschieht, wenn du mal anders handelst, als du normalerweise handelst oder handeln würdest. Und mindestens einmal zu Weihnachten wäre es doch eine Möglichkeit, weil unseren Herrn hat auch niemanden haben wollen. Niemand wollte ihn reinlassen. Es ward kein Raum gefunden in der Herberge. Das ist nur ein Nebensatz in der Weihnachtsgeschichte. Und da kann sich so viel dahinter verbirgen. In unserer Geschichte, es hätte jeder mit seiner Verletzung oder mit seinem Ärger oder mit seiner Enttäuschung oder so dieses Happy End verbiegen können. Der Gerhard mit seinem verletzten Herzen, die Julia, der Martin, der gesagt hat, komm weg von diesem. Die Eltern, die Sorge um ihre Tochter haben, was geht die jetzt auf diesen Mann zu? Das ist doch ein Mann und unsere Tochter. Den laden wir doch nicht noch ein. Jeder hätte in irgendeiner Form das Happy End so einer Geschichte verbiegen können. Oder man geht so ein Wagnis mal ein, auch wenn man dann die Kirchenkasse oder die Kaffeekasse des Kirchencafés immer mal wieder selber auffüllen muss, weil sie wieder leer ist und irgendjemand lange Finger gemacht hat. 10,30 Euro, eieiei. Hast du das nötig? Jeder hätte mit einer Enttäuschung, mit seiner eigenen Enttäuschung das Happy End verändern können. Sehnsucht Gottes. Die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen führt ihn dazu, Jesus in so eine Situation hineinzuschicken. Die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen, dass er Gemeinschaft haben möchte mit uns. Und er legt Wert darauf, dass alle mit dabei sind, beziehungsweise dass alle mit dabei sein könnten, wenn sie wollen. Jeder hätte in dieser Geschichte alles schief und krumm machen können. Jeder hätte das Happy End kaputt machen können. Und doch die Möglichkeit besteht, dass es was wird. Gott hat Sehnsucht nach uns Menschen. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Ein Text, der im Johannesevangelium steht und der das Evangelium noch einmal in einem Vers zusammenfasst. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Natürlich musste sich der Rocky, der Irokese in Hamburg, auch bekehren und taufen lassen, musste sich selber Gott hinwenden. Wenn sich Gott zu uns wendet, ist das eine Seite und das ist eine einseitige Geschichte, wenn es nicht von mir sozusagen ratifiziert wird. Wenn es nicht von mir auch unterschrieben wird, wenn nicht meine eigene Existenz dahinter steht, was soll das Herunterbeugen Gottes so tief, wenn ich ihn dann mit Füßen trete? Weil er so tief geworden ist. Weil man Gott da nicht erwartet. Oder man beugt sich runter und Gott kann an mir handeln, kann mich verändern, kann mit mir Geschichte schreiben. Rocky war in der Rockerszene in Hamburg dann die Litfaßsäule für Christus. Ist ins Fernsehen gekommen, er hat ja sogar in der Disco hat er ein Lied gesungen, nicht? Also es ist ja irre, was dann die Geschäftswelt mit so einem Mann machen kann. Aber Gott hat da was angefangen. Solche Biografien entstehen, wenn Gott handeln darf. Sag ja zu dieser Liebe Christi, zu dieser Liebe Gottes, zu dieser Sehnsucht Gottes, mit dir Gemeinschaft zu haben. Betrachte stille Zeit nicht nur als eine vertane Zeit. Ja, ich mache stille Zeit, 5 Minuten, Amen, Schluss. Sondern mit Gott zu reden ist ja etwas, wo er drauf wartet, wo er hören möchte. Wie geht's dir? Erzähl doch mal. Es ist Gemeinschaft mit dem Allmächtigen und er beugt sich weit runter, tritt ihn nicht mit Füßen. Es macht nur Sinn, wenn auch ich mich runterbeuge, wenn ich bereit bin, auf seinen Weg einzugehen. Da muss man manchmal wie die Hirten prüfen. Das heißt, man muss hingehen, man muss gucken. Und dann ist da wieder so ein Nebensatz. Und die Hirten fanden alles so, wie es die Engel beschrieben hatten. Und dann entsteht die Freude. Natürlich muss man manchmal prüfen, ob Gott da mir nicht einen Bären aufbindet oder ob ich mir was einbilde oder was auch immer. Man muss es manchmal prüfen und schauen, ob da wirklich was dran ist. Die Hirten gehen hin und sie fanden alles so, wie es ihnen die Engel gesagt haben. Das ist doch ein Nebensatz. An der Stelle entsteht etwas an Freude. Ich muss hingehen und sagen, ist an Christus was dran? Gibt's den überhaupt? Und dann entsteht Freude. Mach dich auf den Weg. Geh diesen Schritt auf ihn zu. Beug dich runter, so wie er sich niedergebeugt hat. Und dann merken wir, dass in der Art, wie Gott sein Reich baut, dass da Kraft drin ist. Kraft, sogar das römische Weltreich auf den Kopf zu stellen, die in der Weihnachtsgeschichte Judäa auf den Kopf gestellt haben. Nach 300 Jahren bekehrt sich der Cäsar in Rom. Was für eine Geschichte. Lasst uns miteinander beten. Gott darum bitten, dass er uns die Augen öffnet für solche Situationen, wie in der Weihnachtsgeschichte oder wie in unserer Geschichte, die ja erfunden war. Ein Märchen. Wer betet?